Wir befinden uns ja noch ganz am Anfang des Jahres. Und wir sind letzte Woche gestartet in dieses Jahr mit der Predigt über Barmherzigkeit, weil die Jahreslosung über das ganze Jahr 2021 ist: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das steht in Lukas 6, 36. Und ich finde, dieser Vers ist so gigantisch, der ist so stark. Und ich glaube, gerade deswegen, weil es als Jahreslosung ist, ist es ja so wichtig für uns in diesem Jahr, dass es sich lohnt, noch einmal über Barmherzigkeit zu predigen. Und das möchte ich tun. Und wenn ich diesen Vers anschaue, Lukas 6, 36, dann fällt mir eins auf: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das hat einmal, kann man daraus lesen, hey, ich soll so barmherzig sein wie er, im Sinne von Qualität. Ich soll genauso intensiv, genauso stark barmherzig sein wie er. Ich kann aber auch daraus sehen, eine Beziehungsebene. Ich kann sehen, ich bin sein Kind und weil er mein Vater ist, soll ich auch barmherzig sein wie er, weil er barmherzig ist. Und ich soll ihn auf dieser Erde präsentieren. Und Menschen, die mich sehen, sollen ein Stück Barmherzigkeit vom Vater im Himmel sehen. Wir sollen die gleiche DNA haben, so diesen gleichen Familienkultur, die Kultur des Himmels, Barmherzigkeit. Und Jesus hat das total gehabt. Er ist das fleischgewordene Wort. Er ist gekommen, um dem Vater im Himmel uns zu offenbaren, wie er wirklich ist. Und das ist interessant. Und das ist mein erster Punkt. Ich möchte das lernen, barmherzig zu sein. Ich möchte darin wachsen. Jesus möchte mir das offenbaren und ich möchte darin wachsen. Bist du bereit, dieses Jahr 2021 in Barmherzigkeit zu wachsen? Auch deine Vorstellungen über Barmherzigkeit zu erweitern? Das ist gar nicht so leicht und es gibt so viel zu lernen. Ich merke das immer wieder. Ich will nur ein kurzes Beispiel erzählen. Wenn meine Frau mir erzählt, vielleicht was sie für ein Problem hat, meine Vorstellung von Barmherzigkeit ist die, dass ich ihr wie der barmherzige Samariter die Lösung auf einem Silbertablett präsentiere und ihr einfach die Lösung des Problems sage und fertig bin ich. In Klammern, als wüsste sie das nicht selber viel besser. Also, meine Form der Barmherzigkeit ist vielleicht gar nicht das, was meine Frau so als Barmherzigkeit empfindet. Und sie sagt vielleicht: Moment mal, hör mal bitte auf mit deiner Barmherzigkeit. Was meine Frau möchte, wenn sie mit einem Problem zu mir kommt, dann ist das einfach nur, dass ich da bin, dass ich zuhöre und dass ich Anteil nehme. Und das sind für mich Aha-Momente, wo ich sage: Hey, ich habe viel zu lernen über Barmherzigkeit. Ich habe viel zu lernen, es ist neu für mich. Ich fühle mich dann wie der barmherzige Samariter, der erstmal vom Pferd fällt und überlegt: Hey, Moment mal, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Wie Paulus, der plötzlich einen Lichtmoment hat, Offenbarung kommt und er fällt vom Pferd. Hey, Moment, es gibt so viel zu lernen über Barmherzigkeit. Manchmal denke ich, ich weiß schon, ja, ich kenne doch den Vers, ich weiß schon Bescheid. Aber ich glaube, dass wir das ganze Jahr 2021 Zeit haben, da drin zu wachsen. Und das ist nicht leicht. Man muss manchmal bereit sein, eine alte Vorstellung, was ich hatte, loszulassen, um was Neues zu lernen, was Neues auch zu wachsen. Ich muss bereit sein, manches Altes loszulassen. Und die Leute, als Jesus kam, um die Barmherzigkeit des Vaters zu offenbaren, die haben damit Probleme gehabt, teilweise das Alte loszulassen. Denn es gab dort geistliche Leute, die im Allgemeinen so eine Vorstellung hatten, wie die Barmherzigkeit vom Vater sein soll, wie Gott ist und wie seine Barmherzigkeit ist. Das war aber ganz anders, als der Vater in echt ist und Barmherzigkeit wirklich hatte. Und Jesus kam da rein, um das mal klarzustellen, wie das richtig ist, um wirklich Offenbarung darüber zu bringen. Und das fängt ganz am Anfang an schon, bei der Geburt von Jesus. Das Erste nach der Geburt, was passiert ist, dass der Engel zu den Hirten kommt, zu den Ausgestoßenen der Gesellschaft und sagt: Euch ist heute der Retter geboren. Ihr werdet ihn finden in Bethlehem, in Windeln gewickelt und so weiter. Wir erinnern uns vielleicht an das Krippenspiel, was es auf Video gab zu Weihnachten. Der Engel kam zu den Hirten. Die waren da, oh, erst so: Ja, mach mal Holz in Feuer. Ach, morgen müssen wir Vorräte kaufen. Ich will nicht in die Stadt. Die Leute gucken mich blöd an. Und ich fühle mich immer doof, wenn ich da bin. Und das Erste, was passiert, der Engel kommt genau zu diesen Leuten, zu den Ausgestoßenen und sagt, euch ist der Retter geboren. Das ist schon der erste Punkt der Barmherzigkeit. Die erste Offenbarung. Hey, Moment, wir sind ausgestoßen. Was? Gott kommt zu mir? Und es gab so im Allgemeinen so diese Gedanken im Land, ja, ey, Gottes Barmherzigkeit, zumindest bei den Theologen der damaligen Zeit, hat Grenzen. Nämlich bei den Ausgestoßenen, bei den Sündern. Weil Gott ist heilig. Und wer sündigt, der ist nicht heilig. Also das passt nicht zusammen. Wie soll das bitte schon zusammenpassen? Also bitteschön, das hat Grenzen. Wir machen keine Partys mit euch. Ja? Wir laden euch nicht ein und wir essen nicht mit euch. Und Jesus hat das alles komplett anders gemacht. Jesus ging genau dahin zu den Sündern und hat mit ihnen gegessen, hat sie eingeladen, hat ihnen was von Barmherzigkeit erzählt, hat sie eingeladen, einen neuen Lebensstil anzunehmen. Und das hat den Leuten teilweise nicht ins Konzept gepasst. Die haben das nicht verstanden. Es gab Schriftgelehrte, die haben sich viel Gedanken darüber gemacht, wie Gott ist und wie seine Barmherzigkeit ist, aber sie konnten das nicht zusammenbringen mit Jesus, als er die echte Barmherzigkeit offenbart hat. Es gab noch mehrere Grenzen, die die Leute damals gezogen hatten. Wenn jemand krank war, dann gab es die irrige Vorstellung, derjenige ist krank aus dem Grund. Nämlich, weil Gott ihn straft, weil der was Böses gemacht hat. Also, wenn Gott ihn straft, was mache ich? Abstand nehmen. Und Jesus ist genau zu den Leuten hingegangen, ist genau zu den Kranken hingegangen, um sie zu heilen. Das war seine Offenbarung der Barmherzigkeit. Und teilweise die Leute, die haben das einfach nicht verstanden, die geistlichen Leute aus der damaligen Zeit. Sie hatten andere Vorstellungen und sie waren nicht bereit, das Alte loszulassen. Aber viele andere waren es. Nämlich alle, denen Jesus gedient hat. Und viele, die das verstanden haben, die das gecheckt haben, die bereit waren, was Neues zu denken. Hey, Jesus ist die Offenbarung. Jesus ist von Gott geschickt. Jesus ist ein von Gott Gesandter, der uns offenbart, wie der Vater ist. Und die waren bereit, das anzunehmen. Aber es gab Leute, die wollten das nicht. Die hatten Begrenzungen in ihren Vorstellungen. Und ich möchte in diesem Jahr meine Begrenzungen in meinen Vorstellungen, was Barmherzigkeit ist, auch mal hinter mich lassen, um was Neues zu lernen, um weiterzukommen. Und ich glaube, das ist wichtig. Es gibt so viel zu lernen. Genau. Und das war ein echter Konflikt, der da war. Ja? Die Leute haben das anders gesehen. Die Geistlichen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, so richtig geistliche Gruppen, die richtig viel studiert haben, denen das sehr wichtig war, das alles, was in der Bibel steht, richtig genau einzuhalten. Die haben das sehr anders gesehen als Jesus. Und so kam es, dass sie gesagt haben, wir müssen etwas dagegen unternehmen. So ist das doch nicht richtig, wie der das macht. Das kann man doch nicht so weiterlaufen lassen. Weil Jesus hat Leute ausgebildet und ausgesendet, hat 12 Apostel ausgesendet, die das Gleiche gemacht haben wie er. Hin zu den Sündern, hin zu den Kranken, Heilung und Vergebung aussprechen und die Leute in einen neuen Lebensstil einladen, zu Gott führen. Danach den 12 hat er 70 Leute ausgesendet. So, das hat sich richtig verbreitet. Und die Schriftgelehrten, die haben gedacht, okay, wir müssen jetzt hier mal einen Stopp setzen. Also kam einer von den Schriftgelehrten zu Jesus, um ihn zu versuchen. Und das Ziel des Schriftgelehrten war, etwas von Jesus zu hören, was er sagt, was nicht mit dem Wort übereinstimmt. Und dann zu sagen, ha, siehst du, das, was du sagst, ist nicht das, was hier steht. Das bedeutet, du bist kein von Gott Gesandter. Das, was du sagst, ist nicht richtig und deine Bewegung können wir morgen einstampfen. So, das ungefähr war das Ziel des Schriftgelehrten, von dem wir jetzt gleich lesen. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 10, ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Ich finde, das ist diese Zusammenfassung, ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, ganz Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst, ist eines der für mich der besten und wichtigsten Bibelstellen in der ganzen Bibel. Kommt mehrmals vor, auch noch im Markus-Evangelium, im Matthäus-Evangelium. Und das ist das, was Jesus auch Menschen geantwortet hatten, die zu ihm mit dieser Frage kamen. Also insofern konform. Und mir fällt an dieser Stelle auf, dass da eine Verbindung besteht von mir zu Gott und von mir zu den Menschen. Und ich glaube, wenn wir in Barmherzigkeit wachsen wollen, ist es ganz wichtig, das zu verstehen, dass ohne diese Verbindung zu Gott es auch nicht möglich ist, in die Breite zu dienen, zu meinem Nächsten, nach links und rechts, zu meinem Nachbar, zu meinen Freunden, zu meiner Partnerin, zu sonst wem. Ich kann nur Liebe üben, wenn ich auch den Draht nach oben habe. Wenn Gott mein Leben mit Liebe füllt, weil ich kann ihn ja nur lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Weil er mich geliebt hat, als ich noch Sünder war. Er ist für mich gestorben, da war ich noch furchtbar. Und ich bin immer noch manchmal furchtbar. Aber er liebt mich trotzdem. Und weil das so ist und weil er barmherzig ist mit mir, das füllt mein Herz. Und ich kann zu anderen Menschen auch barmherzig sein und andere Menschen auch lieben. So, das ist etwas, glaube ich, was ganz wichtig ist. Wenn wir dieses Jahr in Barmherzigkeit wachsen wollen, wir müssen darin wachsen, zu verstehen, wie Gott mich liebt und wie barmherzig er mit mir ist. Und dann kann ich das austeilen. Dem Gesetzesgelehrten, der Jesus die Frage gestellt hat, um ihn zu versuchen, dem ging es aber eigentlich gar nicht darum. Er hat bloß den Unterschied gesehen. Und der Unterschied, und ich glaube, das, was ihn geärgert hat, ist der gewesen, dass Jesus zu den Sündern hingegangen ist, zu den Armen, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen. Und deswegen hakt er hier nochmal nach. Aha, ich lese uns das. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, ab Vers 29, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Das ist genau der Punkt. Jesus, wo gehst du hin? Und zu welchen Leuten gehe ich hin? Das unterscheidet sich nämlich. Und jetzt sag mir bitte was, von dem ich sagen kann, so lesen wir das hier nicht. Und dann stampft er morgen deine Bewegung ein. Ungefähr so stelle ich mir vor, was er gedacht hat. Jesus aber nahm das Wort und sprach. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten. Und wegging und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu wenden willst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und jetzt fragt Jesus, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und es ist ein ganz tolles Gleichnis. Das Erste, worüber ich heute sprechen möchte aus diesem Gleichnis, ist, was mich schockt, dass der Priester und der Levit an dem, der da erschlagen auf dem Boden liegen, einfach vorbeigehen. Ein Priester war damals so der geistliche Vertreter des Volkes vor Gott, also ein ganz wichtiger geistlicher Mann. Der Levit, das war einer, der so ein Diener war, im Tempel gedient hat. Wenn du möchtest, Ordnerteam, Technikteam, Lobpreisteam, die haben sich da engagiert. Also man denkt, hey, die hätten es wissen müssen, was Barmherzigkeit ist. Das hat mich geschockt. Aber ich bin der barmherzige Samariter. Also lass uns schnell an dieser Stelle vorbeigehen. Ich möchte, dass ich jetzt in Szene trete. Der Held der Geschichte, der barmherzige Samariter. Aber Moment, nicht so schnell. Wenn ich wirklich in Barmherzigkeit wachsen will, dann muss ich jetzt fragen, Jesus, wo bin ich derjenige, der vielleicht an Menschen vorübergegangen ist, der an Menschen vorübergeht, die vielleicht meine Hilfe brauchen? Wo bin ich das, der an der anderen Straßenseite vorübergeht? Sogar auf der anderen Straßenseite, ja, das ist, spricht ganz klar von so einer richtigen Ablehnung, von einer Distanz, ja, so von, ey, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Und ich habe mich gefragt, wo gehe ich an den Leuten vorüber? Und was ist eigentlich der Grund? Und ich habe für mich ein paar Gründe gefunden, wie das kommt, warum ich vielleicht an Menschen vorbeigehe. Sie liest sich so, wie als hätten die überhaupt nicht gecheckt, was da los ist. Ja, ich stelle mir vor, wie ich das überhaupt nicht checke. Jemand braucht Hilfe und ich kriege es gar nicht mit. Und ich grüße den noch und sage, na, wie geht's? Schön ist es heute, ne? Wir sehen uns. Und er liegt auf dem Boden und braucht meine Hilfe. Aber an den wenigsten Tagen des Jahres, wahrscheinlich an keinem, begegnet der jemand, der halb erschlagen auf der Straße liegt. Das sieht heute anders aus. Menschen haben Sorgen, Menschen haben Ängste. Und die leiden genauso drunter wie jemand, der erschlagen auf der Straße liegt. Das tut weh, das ist unangenehm, das ist echtes Leid. Beklemmung, Bedrückung aus Situationen, vielleicht aus dem privaten Bereich, vielleicht aus der Arbeit oder Angst vor, was mit unserem Land denn nochmal werden soll. Angst und Sorge ist ein echtes Leid. Die Leute leiden wirklich. Und das sieht man dem vielleicht nicht an. Und das ist einer der Gründe, warum ich manchmal an Leuten vorbeigehe. Ich sehe es ihnen nicht an. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo alle so gut aussehen. Alle haben schicke Klamotten an, alle haben die Haare schön, alle haben die besten Fotos auf Facebook, auf Instagram, auf WhatsApp. Alle sehen super aus, alles ist so schick. Du siehst es den Leuten nicht an. Und wenn ich jetzt denke, das ist Normalfall, ja, denen geht es so, wie sie aussehen, das ist nicht immer der Fall. Ein zweiter Grund, warum ich vielleicht an Leuten vorbeigehe, die Hilfe brauchen, ist der, dass ich nicht frage, weil es mich gar nicht interessiert. Ich kann es ja nicht sehen. Aber wenn es mich nicht interessiert, dann frage ich auch nicht. Und das ist manchmal echt ein Problem. Wenn meine Frau von Arbeit nach Hause kommt und die hat da Sachen erlebt, die waren nicht gut und sie braucht mich, um das irgendwie zu verarbeiten, jemanden, dem sie es erzählen kann. Mein Job, wenn meine Frau nach Hause kommt, ist der, wie war dein Tag? Das ist mein Job. Und wisst ihr, ich weiß das ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Das ist mein Job. Und wisst ihr, was komisch ist? Ich vergesse das so oft. Und so oft mache ich es nicht. Meine Frau kommt und ich erzähle ihr, ey, das ist total krass, ich habe das und das erlebt und ich habe die und die Idee. Und ich erzähle ihr was 10 Minuten, was hier oben bei mir abgeht. Und dann sage ich, tschüss, wir sehen uns später. Und sie ist wie der Erschlagene, ja. Sie kommt von Arbeit, und ich lasse sie einfach links liegen und ich gehe weg. Ich frage nicht. Aber eins, was wir lernen, auch von dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir lernen eins von diesem Gebot, Menschen sind total wichtig. Menschen sind immer wichtiger als Dinge. Menschen sind immer wichtiger als Sachen. Und der Mensch, der mir vor der Nase steht, der ist immer wichtiger als das, was hier oben gerade abläuft. Und immer dann, wenn mir die Dinge wichtiger werden als der Mensch, dann vergesse ich zu fragen, wie es ihm geht. Dann vergesse ich, mich um den Menschen zu kümmern, der vor mir steht. Und das ist nicht okay. Weil Gott sind Menschen immer wichtiger als Dinge. Und Gott ist wichtiger als Menschen. So, das ist einer der Gründe. Es gibt noch einen Grund. Menschen erzählen es dir nicht, selbst wenn du fragst. Das gibt es auch. Und das hat Gründe, weil zum Beispiel das Setting des Gesprächs nicht gut ist, weil so viele Leute dabei sind, dass keiner was Privates erzählen möchte. oder weil vielleicht, keine Ahnung, du bist mitten auf der Straße, die Autos fahren vorbei, keiner möchte sich so öffnen. Vielleicht bist du ehrlich interessiert an den Menschen. Vielleicht weißt du, der ist in Not und du möchtest es von ihm hören, damit du beten kannst, damit du helfen kannst. Aber das Setting stimmt nicht. Du wirst nichts von den Menschen rauskriegen. Was verrückt ist jetzt durch Corona, ist, dass die Gesprächsgruppen kleiner werden. Und ich habe festgestellt, die Gespräche gehen plötzlich in eine komplett andere Richtung. Du kannst plötzlich dich viel tiefer unterhalten, weil du nur noch unter 4 Augen bist oder unter 6 Augen. Dieses Setting begünstigt es manchmal, ganz andere Fragen zu stellen. Und jemand öffnet sich und erzählt von seinem Leben und erzählt mal von der Not. Erzählt mal, was er eigentlich für Hilfe braucht. Kann sich mal Sachen von der Seele reden, was nicht möglich wäre, wenn 10 Leute eng an einem Tisch sitzen und feiern und Wein trinken und so. Das geht nicht. Aber vielleicht ist jetzt eine gute Zeit, genau das zu nutzen, sich einzeln zu treffen und unter 4 Augen Gespräche zu führen. Einer der größten Hinderungsgründe, warum ich Nöte von Menschen gar nicht wahrnehme, ist der, dass ich davon ausgehe, alle sind so wie ich. Wir sind alle unterschiedliche Menschen, haben unterschiedliche Stärken, haben unterschiedliche Schwächen, haben unterschiedliche Begabungen, nehmen Dinge unterschiedlich wahr, haben unterschiedliche Herausforderungen in unserem Leben. Aber wenn ich denke, alle Menschen sind so wie ich und jemand kommt zu mir, erzählt mir ein Problem und für mich wäre es kein Problem und ich sage, ich verstehe dein Problem nicht, was hast du denn? Ja? Reiß dich mal zusammen und fertig. Das passiert, wenn ich davon ausgehe, alle Menschen sind so wie ich. Aber das ist nicht der Fall. Wir sind alles unterschiedliche Tiere. Ich sage das mit den Tieren, weil ich hatte eigentlich vorbereitet, dass wir ein Bild sehen, aber es geht nicht wegen den Copyrights-Rechten. Auf dem Bild waren unterschiedliche Tiere. Da war ein Affe, da war ein Elefant, da war eine Robbe, da war eine Giraffe, da war ein Vogel, da war ein Fisch. Und dann sagt jemand, damit es fair ist, ja, bekommt alle die gleiche Aufgabe. Wer zuerst auf dem Baum ist, hat gewonnen. So, der Affe freut sich, der Vogel freut sich, aber der Elefant, der guckt, hä? Sag mal, habt ihr es noch auf dem Baum? So, wir sind alle unterschiedlich, wir können unterschiedliche Sachen. Aber wenn ich davon ausgehe, Dinge fallen dir so leicht wie mir, dann werde ich unbarmherzig sein, sagen, das ist kein Problem, hab dich mal nicht so. Und andere sind so vielleicht mit mir. Was ich nicht kann, das können andere. Ich war mit meiner Frau im Urlaub und wir waren auf Rügen und es gab so einen Baumwipfelpfad. Baumwipfelpfad geht hoch über die Bäume. So ein Weg, ja, der schlängelt sich so hoch und dann gehst du oben so einen schmalen Weg über die Bäume und dann gehst du noch mal ein bisschen höher und dann hast du eine total tolle Aussicht und irgendwie der Weg ist irgendwie so breit und die Geländer sind ungefähr so hoch und ich habe Höhenangst. Und wir gehen den Weg hoch und ungefähr ab Meter 30 oder ab Meter 40, da geht es für mich nicht weiter. Sind aber noch viele Meter hoch. Meine Frau, überhaupt kein Problem. Ja? Sie genießt die Aussicht. Ich kriege fast einen Herzinfarkt. Und so unterschiedlich sind Menschen. Und ich bin froh, dass ich eine barmherzige Frau habe, die das versteht. Ich sage, okay, du hast Angst. Für mich ist kein Problem. Du hast Angst. Sie geht noch hoch, hat Panorama-View, macht Fotos. Ich kriege fast einen Herzinfarkt und ich gehe wieder runter. Und das ist aber real. Ja, meine Angst war real in dem Moment. Und die Angst von Leuten ist real, auch wenn es für dich vielleicht gar keine Angst darstellt. Und das ist wichtig, da sensibel zu sein. Wenn jemand kommt und er sowas erzählt, sag nicht einfach, es ist kein Problem, weil es für dich kein Problem ist. Es ist echte Angst, es ist eine echte Not, es ist eine echte Last. Und wir müssen dafür sensibel werden. Davon ausgehen, der andere ist nicht wie ich. Und ihm nicht das Recht absprechen, dass er sein darf, wer er ist. Der ist, wer er ist. Das ist sein Recht. Noch ein Punkt, der mich hindert, die Not von Menschen zu sehen und ihnen zu begegnen, ist, wenn ich ärgerlich und genervt auf die Person bin. Wenn derjenige was gemacht hat, was mich geärgert oder genervt hat, dann passiert Folgendes. Immer wenn ich die Person darauf folgend sehe, sehe ich nur noch, was mich ärgert und nervt. Nichts anderes mehr. Gibt nichts anderes mehr in dieser Person. Gibt nichts Gutes mehr, was sie gemacht hat. Gibt nichts mehr. Es gibt nur noch das, was mich ärgert und nervt. Es ist wie ein Brett vom Kopf. Es ist wie ein Schleier und ich kann nicht mehr sehen. Ich sehe nur noch, Und Jesus war anders. Wenn Jesus mir gegenüber so gewesen wäre, wie ich manchmal den Leuten gegenüber, die mich ärgern und nerven, er wäre nie für mich am Kreuz gestorben. Ich wäre nicht gerettet. Ich hätte nie einen Weg zum Leben gefunden, hätte mich nie, wäre nie in mein Leben eingetreten, hätte mir geholfen. Das wäre alles nie passiert. Weil Jesus eine Fähigkeit hat, Sachen zuzudecken und beiseite zu schieben, was ihn ärgert und nervt, und zu sehen, ey, das ist mein Kind, ich liebe ihn. Er ist so wertvoll und er hat echte Lasten und Nöte. Als Jesus zu den Sündern hingegangen ist, hat er gesagt, die Kranken brauchen den Arzt. Er wurde scharf dafür kritisiert von manchen geistlichen Leuten, dass er zu den Sündern hingegangen ist und mit denen gegessen hat. Und Jesus sagt, ey, die Kranken brauchen den Arzt. Ich habe ein witziges Statement gesehen. Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder. In Klammern, kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Genau dafür ist Jesus gekommen. Er ist für mich gekommen. Und er hat die Fähigkeit, alles das beiseite zu schieben, was ihn ärgern und nerven könnte. Und dafür gebe ich ganz viel Anlass. Jeden Tag. Aber wir brauchen diese Fähigkeit auch. Sprüche 10, Vers 12 möchte ich uns lesen. Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Und wir brauchen diese Fähigkeit, wenn wir barmherzig sein wollen. Weil sonst sehe ich nur noch, was mich ärgert und nervt. Wir brauchen diese Fähigkeit, das zuzudecken und beiseite zu schieben, um den Menschen zu sehen, der so von Gott geliebt ist und der so Probleme hat. Du siehst nicht mal den Chef, der dir böse die Arbeit auf den Tisch legt wahrscheinlich, sondern du siehst einen Mann, der von Gott geliebt ist und der eine unglaubliche Last trägt im Moment für die Firma in dieser Zeit, der unglaublich viel arbeitet und es ist unglaublich, dass er überhaupt noch in der Firma ist. Du fängst an, Menschen ganz anders wahrzunehmen, ganz andere Sachen zu sehen. Vielleicht fängst du innerlich an zu beten. Vielleicht hast du ein Wort der Ermutigung. Sagst, wir schaffen das, wir hängen uns rein, wir halten zusammen oder irgendwie sowas. Das Atmosphäre prägt bei dir auf Arbeit. Vielleicht, ja, du rufst an beim Gesundheitsamt und vielleicht bist du nicht glücklich über das, wie deine Frage beantwortet wird, ja? Oder die Art und Weise. Und du sagst, hey, da ist eine Frau, vielleicht alleinerziehend. Oder ich bin bestimmt der 500. Anrufer heute. Und dass die genervt reagiert, liegt vielleicht daran, dass sie vollkommen überarbeitet ist, wegen Corona. Weil tausende von Leuten anrufen und ihre Fragen stellen, die alle schon in der Verordnung drinne stehen. Ich fange an, Menschen unterschiedlich wahrzunehmen. Ich fange an zu beten. Ich fange an, ihre Lasten, ihre Nöte wahrzunehmen. Und dann kann ich barmherzig sein. Bist du barmherzig? Siehst du die Nöte der Menschen? Lass uns in 2021 darin wachsen. Diese Dinge wahrnehmen. An diesen Dingen arbeiten. Und jetzt ist interessant, wenn wir in der Geschichte weitergehen, dann kommt der barmherzige Samariter und er hilft dem Armen, der auf der Straße liegt. Und nach dem Gleichnis fragt Jesus den Schriftgelehrten, welcher von denen hat sich als Nächster erwiesen? Und das ist ganz anders als die Frage, die der Schriftgelehrte eigentlich gestellt hat. Der hat gesagt, wer ist mein Nächster? Also Fokus liegt auf dem, der Hilfe braucht. Jesus fragt nach dem, der helfen möchte. Das ist anders. Er legt den Fokus ein bisschen anders. Und warum tut er das? Ich glaube, dass in dem Schriftgelehrten sein Herz war begrenzt. Er hatte nicht alle Menschen in seinem Herzen bei dem Thema Barmherzigkeit eingeschlossen. Ich glaube das. Und Jesus baut hier ganz geschickt als Held der Geschichte den Samariter ein. Und die Samariter waren eine Volksgruppe, die waren vollkommen verachtet damals in Israel. Das war so richtig, wenn man so möchte, der letzte Dreck. Das hat geschichtliche Hintergründe. Und das ist so auch wahrscheinlich, wie der Schriftgelehrte den Samariter gesehen hat. Und als der Samariter als Held in der Geschichte vorbeigeritten kommt, ich bin ganz sicher, da hat das Herz des Schriftgelehrten höher geschlagen, aber in einer negativen Art und Weise. Der ist der Held der Geschichte. Und der Priester und der Levit nicht. Der Priester und der Levit, ich glaube, so das waren so das, was der Schriftgelehrte als seinen Nächsten bezeichnet hätte. Seine Kumpels, seine Buddies. Das sind nicht die Helden der Geschichte, aber der Samariter ausgerechnet, der Typ von dieser Volksgruppe, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, dass ungefähr sowas in seinem Herzen abging, in seinen Gedanken. Und ich glaube, Jesus hat mit Absicht den Samariter eingebaut, um ihm genau das vor Augen zu führen. Er legt den Fokus auf ihn und sagt, die Frage nach deinem Nächsten ist eigentlich total uninteressant. Die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Wenn dein Herz uneingeschränkt barmherzig wäre, die würde die Frage nach dem Nächsten überhaupt nicht stellen, weil alle deine Nächsten sind. Die Frage, glaube ich, eigentlich war, wen kann ich ausklammern? Wer ist mein Nächster? Wer ist nicht mein Nächster? Wem muss ich nicht lieben? Das ist die Frage. Wem muss ich nicht barmherzig sein? Aber Jesus sagt, hey, uneingeschränkte Barmherzigkeit bedeutet, egal welche Volksgruppe, egal was dich ärgert, egal, der ist dein Nächster, der Hilfe braucht. Und wenn dein Herz ohne Grenzen ist, unbegrenzt ist, dann wirst du das auch so sehen. Und deswegen legt er den Fokus nämlich genau da drauf und genau auf den. Und jetzt habe ich eine interessante Frage. Wenn Jesus das wirklich so gemacht hat, dass er mit Absicht den Samariter eingebaut hat, um dem das vorzuzeigen, ausgerechnet der. Wen, wenn Jesus jetzt hier wäre und mir die Geschichte erzählt, wen würde Jesus in die Geschichte einbauen, um mir etwas vor Augen zu führen, was vielleicht in mir abgeht? Was? Der Held der Geschichte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wo sind die Leute oder die Gruppen, die Menschengruppen, die wo ich Distanzen in meinem Herzen aufgebaut habe? Wer ist das? Jesus möchte, dass wir barmherzig sind. Und das ist nicht einfach nur, weil er es will, sondern es ist auch, weil er uns Leben schenken möchte. Er hat gesagt, wer das tut, der wird leben. Er möchte, dass es uns gut geht, weil unbarmherzig sein, hart sein, das fühlt sich nicht gut an. Auf dem Sofa sitzen und sich ärgern und sich bloß Gedanken darüber machen, was wieder alles nicht gelaufen ist bei der Person und was mich ärgert und was mich nervt, das fühlt sich nicht gut an. Das bedrückt dein Leben und je mehr davon dazukommt, je mehr Leute du begegnest, die dich irgendwie nerven und ärgern, das wird immer schlimmer und dein Herz ist irgendwann wie so ein Stein und ist irgendwann so hart und du fühlst dich einfach furchtbar. Und Jesus möchte, dass wir frei sind. Jesus möchte dein Herz frei machen davon. Er lädt dich ein zu uneingeschränkter Barmherzigkeit in seiner Kraft, in seiner Liebe, die dein Herz erfüllt und heilt. Weil du hast vielleicht Gründe dafür, dass du hart geworden bist gegen Menschen. Das hat vielleicht seine Gründe. Aber Jesus möchte das heilen und dich frei machen, weil es dich in deinem Leben und deiner Lebensqualität so sehr einschränkt. Wir sollen die DNA des Himmels tragen. Und er möchte, dass wir Leben haben, Leben im Überfluss. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und wenn du jetzt vielleicht Leute vor Augen hast, Menschen vor Augen hast, wo du sagst, hey, ich bin irgendwie auf Distanz gegangen. Wenn ich mir vorstelle, dass da so ein Samariter in mein Leben rein, der als auf dem Pferd, der als Held der Geschichte, ausgerechnet der. Vielleicht denkst du jetzt an Menschen, wo du weißt, du hast dich distanziert, du bist irgendwie hart gegen den über geworden, du ärgerst dich, du bist genervt und du hast diesen Blick für den Menschen verloren, der vor Gott geliebt ist, der wertvoll ist und der sein Päckchen zu tragen hat. Dann lade ich dich ein, dass du Gott diese Menschen jetzt hingibst. Wenn du möchtest, schließ doch mal deine Augen und frag mal Gott, Jesus, wer würde da bei mir durch die Geschichte geritten kommen? Wer ist es in meinem Leben? Wo habe ich das Tanzen aufgebaut? Wo habe ich mein Herz hart gemacht? In der Geschichte kommt der Samariter und er nimmt den Geschlagenen, der auf der Straße liegt, und er bringt den ins Wirtshaus, um dort ihn zu versorgen und Öl und Wein auf seine Wunden zu gießen. Und unser hartes Herz, das fühlt sich manchmal so an, als wäre ich der Erschlagene, weil ich zornig bin, weil ich sauer bin, weil ich genervt bin, weil mich die Gedanken nur noch darum drehen. Und das ist wie eine Last auf meinem Herzen. Und ich bin wie der Erschlagene, der auf dem Weg liegt. mein Leben ist beraubt worden, mein Herz ist beraubt worden, das Leben ist weg, da ist der Frieden weg, da ist die Freude weg. Ich denke immer nur noch an das, was mich vielleicht ärgert, wo dein Herz hart geworden ist. Ich glaube, dass Jesus heute Öl und Wein auf dein Herz gießen möchte, um es wieder herzustellen. Und das, was dein Leben beraubt hat, das dir wieder zu schenken. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein in unser Herz. Und du siehst genau, was da drinnen vor sich geht, aber du verurteilst dich. Du bist gekommen, um zu heilen. Und wir danken dir dafür. Jesus, wir beten, dass du unser Herz nimmst und dein heilendes Öl, deinen heilenden Wein auf die Wunden ausgießt. Unser Herz wiederherstellst, unser Herz weich machst, unser Herz wieder barmherzig machst, dass wir Leute wieder anschauen mit einem freundlichen Blick, dass unser Herz frei wird von dieser Enge und erfüllt wird mit deiner Liebe, die du zu uns hast. Jesus, wir beten jetzt, dass du unser Herzen mit deiner Liebe ausfüllst und erfüllst, so dass es überfließt, Jesus. Wir können das nicht machen, wir sind abhängig von dir. Wir können die Sachen nicht aus uns rauspressen. Wir sind abhängig von dir. Und wir danken dir, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wir beten, lass es fließen, lass es fließen, lass es überfließen. Wir brauchen es so sehr. Wir beten es auch für das kommende Jahr, Jesus. Wir wollen immer wieder an diese Quelle zurückkehren. Immer wieder an den Ort zurückkehren, wo wir dir unser Herz ausliefern und dich bitten, dass du es mit Liebe füllst, weil wir wollen deine göttliche DNA in unserem Leben tragen, in die Welt hinein. Wir sind berufen, Licht und Salz zu sein, dich zu präsentieren. Das ist ein Auftrag, so wie du zu den Sündern gegangen bist, so wir auch, Jesus. Wir beten, dass du unsere Herzen mit Barmherzigkeit erfüllst und uns schickst zu den Leuten, Jesus. Als du mit echter Barmherzigkeit zu ihnen gekommen bist, du hast offene Türen gefunden, weil das unwiderstehlich ist, ein Herz, das voller Barmherzigkeit ist, es öffnet Türen, es ist unwiderstehlich. Jesus, wir wollen es auch. Wir wollen es als Gemeinde. Diese Herzen, wo Menschen sagen, das tut so gut, deine Einstellung, dein Herz, wie du denkst, wie du, das tut so gut. Erzähl mir was. Hilf mir. Und wir beten, Herr, dass du Türen öffnest in diesem Jahr, in 2021. Und du bist nicht limitiert durch Corona. Wir beten, dass du Türen öffnest, damit wir von dir zeugen können, mit barmherzigen Herzen, so wie du, für Menschen zu beten, Menschen von dir zu erzählen, einzuladen, ein Leben mit dir, Jesus. Jesus, wir beten auch, dass wenn wir in die kommende Fasten- und Gebetswoche gehen, Jesus, dass du unsere Herzen vorbereitest, Jesus, dass wir als Gemeinden in Wittenberg mit Herzen beten, die sowas von Barmherzigkeit überfließen für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Familien, für unsere Regierung. Wir beten, dass wir in den kommenden Wochen Fürbitte tun für dich mit gereinigten, geläuterten Herzen voller Barmherzigkeit. Weil ein Gebet voller Barmherzigkeit aus reinem Herzen, Jesus, das ist das, was hier die geistliche Welt zum Beben bringt, Jesus. Und was die Schleusen des Himmels öffnet. Und du möchtest segnen und du setzt keine Grenzen für deinen Segen. Und wir wollen dich und wollen auch nicht begrenzt sein durch unsere Herzen, durch die Grenzen, die wir vielleicht in unserem Herzen ziehen. Du segnest uns, du bist barmherzig mit uns und du bist barmherzig mit jedem in dieser Stadt. Und wir beten, dass du deinen Segen ausgießt. Und wir danken dir, dass du das tust.